Seit Anfang des Monats, seit Anfang Juli, ist das Peloton wieder auf Tour. Die Tour de France läuft und hat in Bilbao einen ziemlich umjubelten Auftakt erlebt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier befindet sich der Tross nördlich der Pyrenäen, aber da sind ja nicht nur Rennfahrer, Teambusse, eine Werbekarawane und auch unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer unterwegs.
Nein, man ahnt es schon, unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin reist auch durch Spanien und Frankreich, um der großen Schleife möglichst viele Geschichten abzuringen. Auf der Webseite seines Arbeitgebers befüllt er mit Kollege Julian Schulz einen Live-Blog und hat trotzdem Zeit für ein Gespräch mit uns. Wir sagen, hallo Jens, wo bist denn du gerade?
Hallo ihr zwei, ich bin gerade in Barton, auf einem kleinen Campingplatz irgendwo in der französischen Pampa. Wir haben uns jetzt ein bisschen von den Pyrenäen entfernt schon, weil wir auf halbem Weg zu dem morgigen Startort sind. Der heißt Mont de Marsan.
Das heißt, wir sind, wenn wir dich anrufen, immer noch in der ersten Tourwoche, um das mal ganz deutlich zu machen.
Richtig, genau. Wir haben heute die sechste Etappe hinter uns gebracht und starten morgen zur siebten. Eine Sprintetappe nach Bordeaux. Und genau, das ist die erste Woche, neigt sich dem Ende entgegen, wie man so schön sagt. Und viele ersehnen den ersten Ruhetag Anfang nächster Woche, genau.
Gerolf hat schon kurz angesprochen, du hast auch eine Aufgabe zusammen mit deinem Kollegen Julian Schulz. Was genau ist denn euer Auftrag bei der Tour?
Tja, was ist unser Auftrag? Das kann man gar nicht so genau sagen. Wir schlendern hier durchs Fahrerlager, sage ich mal, und durch die Teamhotels am Abend und gucken uns einfach ein bisschen an, was passiert. Da ist natürlich viel Fahrertechnik dabei, weil das unser Steckenpferd ist, weil wir uns damit besonders gut auskennen und weil das unsere Leser auch viel interessiert. Aber da sind auch viele Randgeschichten, Boulevardeskes, ja, Dinge, die einem so über den Weg laufen. Und so kleine Schnipsel veröffentlichen wir dann in unserem Blog, immer mit ein paar Fotos dazu, dass man auch was dazu sieht und ein paar Infos dazu. Und genau, das ist unsere Aufgabe hier dieses Jahr. Wir suchen also nicht nach der einen großen Geschichte, sondern nach hunderten kleinen, könnte man das so nennen, ja.
Ja, und das machst du jetzt schon eine Woche lang. Was fällt denn dir als erstes ein, wenn ich dich nach einer richtig guten Geschichte frage?
Also was so ein bisschen prägend ist, was mir auffällt, ist die enorme Spannung, die sportliche Spannung, die hier schon in der ersten Woche herrscht. Die Favoriten zeigen sich vorne, ganz vorne Pogacar und Jonas Vingegaard, die hier als Hauptfavoriten gelten. Was natürlich daran liegt, dass jetzt schon sehr schwere Bergetappen in der ersten Woche auf dem Plan stehen. Das ist ungewöhnlich, das ist neu, aber tut dem Rennen, glaube ich, gut, weil früher, naja, brauchte man sich irgendwie die erste Hälfte aus sportlicher Sicht fast nicht anschauen, wenn man den Ausgang nur wissen wollte. Aber da geht hier schon richtig die Post ab. Das ist schon bemerkenswert. Was fällt mir als zweites auf? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdig und ein technisches Detail, aber ich finde es bemerkenswert. Erstens werden die Übersetzungen immer größer. Die Fahrer fahren hier größere Kettenblätter, als es zu kaufen gibt. Das ist auch neu, das ist ungewöhnlich. Und es werden ganz normale Reifen.
Was bedeutet das?
Ja, also die.
Was bedeutet die, das? Also 56 oder was?
Die größte, die wir gesehen haben, waren 58 vorne drauf. Also ui, ja, ui. Ein unfassbares Maß. Man muss dazu sagen, die Etappen waren dann noch relativ flach, oder? Aber es war immerhin hügelig. Also das ist fern jedweder Vorstellungskraft. Aber das gibt es. Und ja, hier werden von den Schaltungsherstellern, auch von Shimano, von SRAM, Kettenblätter geliefert, die man im Handel nicht findet. Und das an vielen Rädern. Das finde ich bemerkenswert. Der Speed ist einfach höher geworden.
Da würde ich gerne mal nachhaken, nochmal zu diesen 58-10. Warum ist das so bemerkenswert und ungewöhnlich?
Ja, weil das ein Riesentempo bedeutet bei einer normalen Trittfrequenz. Ja, also man kann sich jetzt irgendwie überlegen, bei einem Zeitfahren, wenn man wahnsinnig aerodynamisch auf dem Rad sitzt und irgendwie 50 Sachen in der Ebene fahren kann, dann macht es Sinn. Aber hier war es hügelig. Es sind normale Straßenräder. Es ist ein ganz normales Radrennen, aber trotzdem werden solche Riesenblätter montiert. Das finde ich eine Geschichte, die bleibt hängen bei mir.
Ja. Und da muss ich nochmal nachfragen, weil bedeutet das auch, dass die Etappen bedeutend schneller gefahren werden?
Das lässt sich ganz schwer vergleichen, weil man muss da, glaube ich, mal bis ans Ende der Tour warten, dass man so eine Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Man hat jetzt hier bisher so hügelige Etappen gehabt und ganz schwere Berge. Da sind solche Blätter dann natürlich nicht mehr dran gewesen, sondern die ganz normalen Kurbeln, die Profikurbeln, die es sonst auch zu kaufen gibt und sogar ziemlich große Bergkassetten. Aber ja, ob sich der Speed, also er muss sich erhöht haben, sonst würden sie diese Blätter nicht fahren. Wie viel, das kann ich noch nicht sagen, das muss ich hinterher mal auswerten.
Ja, und du wolltest noch was anderes erwähnen, ne? Eine andere Beobachtung.
Ja, eine andere Beobachtung, die mir aufgefallen ist, dass es hier, also es gab ja zuletzt in den letzten Jahren immer so die Diskussion vom Schlauchreifen weg und jetzt fahren alle tubeless und die neue Technologie ist ohne Schlauch und mit Milch drin und so. Wir haben ja auch ganz häufig drüber gesprochen. Was man hier jetzt wieder sieht, sind ganz normale Reifen mit Schlauch drinne. Mit Latexschlauch oder mit so neuen TPU, so Plastikschläuchen, weil die noch mal ein bisschen leichter sind, dabei offenbar genauso schnell oder die sind genauso schnell, das wissen wir. Und einige Teams und einige Fahrer und Mechaniker greifen darauf zurück und stehen jetzt hier in den Hotels am Teamtruck und wechseln Schläuche. Ist ein lustiges Bild, aber auch ein bemerkenswertes, finde ich.
Ha, das freut mich. Bin ich doch irgendwie immer noch so ein bisschen hinterher
Avantgarde.
Und offensichtlich mittlerweile wieder Avantgarde. Das finde ich ganz gut. Was mich noch interessieren würde, du hast es angedeutet, es gibt auch so kleine Randgeschichten und boulevardeske Geschichten. Was ist denn das zum Beispiel?
Ja, das ist zum Beispiel in den ersten Tagen der Träger des gelben Trikots, Adam Yates, der hier mit seiner Gefolgschaft, könnte man sagen, also mit seiner Freundin und einem ganz fluffigen Hund namens Zoe, die Rasse weiß ich nicht, ist irgendwie sowas Husky-ähnliches mit ganz langem, weichen, weißen Fell, hier durchs Fahrerlager stolziert ist und natürlich alle Blicke auf sich gezogen hat. Am ersten Tag haben sie dem Hund sogar ein gelbes Trikot übergezogen. Es war, glaube ich, ein bisschen eng, deswegen hat es nur am ersten Tag angehabt. Ja, solche Sachen. Und wir sprechen natürlich auch mit Leuten, mit Fahrern, mit Mechanikern, mit Teamchefs, wenn wir sie erwischen. Das ist für uns nicht ganz so einfach, weil wir nur so eine Randakkreditierung haben sozusagen. Wir dürfen nicht in die ganz sensiblen Zonen rein. Aber da versuchen wir natürlich auch Sachen einzusammeln. Wir haben den Alexander Christoph erwischt, der mal ein relativ populärer Sprinter war, ein bisschen so über den Zenit seiner Karriere inzwischen ist. Aber das war auch eine lustige Geschichte. Der hat nämlich seinen Radcomputer irgendwo auf der Strecke verloren bei San Sebastian. Und den hat ein ganz junger Spanier gefunden und hat versucht, anhand der Streckendaten, die da gespeichert sind, den Besitzer ausfindig zu machen. Hat er geschafft, hat den Computer zurückgebracht an den Teambus am Start auf der letzten Etappe in Spanien und da stand ich direkt daneben. Ja, wenn einem solche Geschichten begegnen, sowas nehmen wir auch gerne mit und das finde ich lesenswert, auf jeden Fall.
Ja, ich muss eins selbst noch ansprechen, weil zumindest habt ihr es im Blog relativ lustig geschrieben. Es gibt ein Soundsystem auch, was jeden Morgen da aufgebaut wird, oder?
Ach so, ja. Der Peter Sagan ist so ein bisschen der Klassenclown im Fahrerfeld und der hat so eine, naja, wie soll man das beschreiben? Es ist eigentlich eine unfassbar riesige Boombox, die auch unfassbar laut ist. Und das ist bei den Jungs, ist es bei dem Team Total Energie, heißt das. Das ist das Erste, was morgens vor die Tür gestellt wird und angemacht wird. Und damit unterhält er das ganze Paddock und macht riesenlaute Musik. Ja, das ist hier irgendwie auch nicht nur ernst und ganz diszipliniert, sondern es gibt schon ein paar Leute, die das auch ein bisschen mit Humor nehmen und das Publikum unterhalten. Dafür ist es ja auch da.
Gibt es denn auch irgendwas, wo du sagst, ah, das habe ich gesehen, aber ich frage mich, was das soll?
Gute Frage. Ja, schon wieder Reifen. Also es gibt immer noch es gibt immer noch Fahrer, die Schlauchreifen fahren, ganze Teams mitunter. Es gibt immer noch Fahrer, die 25 mm schmale Reifen fahren. Die haben halt mit dem Rennausgang nichts zu tun. Und da fragt man sich schon, was soll das? Warum gehen die nicht mit der Zeit, wenn sie an so einem richtigen, wichtigen Rennen mit teilnehmen? Am Materialmangel kann es nicht liegen.
Apropos mit der Zeit, Einfachkettenblätter, da gab es ja schon vor Jahren mal so einen Versuch, das auch im Straßenbereich durchzubringen, hat nicht so gut funktioniert, aber das sieht jetzt zumindest mal in dieser Saison anders aus, oder?
Ja, zumindest mal auf flachen und leicht hügeligen Etappen gibt es Fahrer allen voran, also eigentlich nur im Team Jumbo Visma, dem Favoritenteam, der Wout van Aert und auch der Jonas Vingegaard, probieren es gerne mal aus, ist aber selten, also wirklich nur auf einigen Etappen. Jetzt in den Bergen waren wieder Umwerfer montiert und zwei Kettenblätter, da reicht die Bandbreite dann nicht. Also von Durchsetzen kann man da noch nicht sprechen, aber es gibt Versuche, zumindest auf gewissen Teilstücken sich da, ja, vielleicht ein bisschen Gewicht zu ersparen, einen minimalen Aero-Vorteil damit zu erkaufen und wenn man die Gänge eh nicht braucht, auf ein zweites Kettenblatt zu verzichten. Das gibt es.
Was ich übrigens noch ganz interessant finde, und wer die letzte Episode gehört hat, der weiß ja, dass ich mit Gregor zusammen die Tour Transalp gefahren bin, dass auf Bildern es immer mal wieder zu erkennen ist, dass da ziemlich, ich sag's jetzt mal so flapsig, notdürftig Transponder angebracht werden, fast wie bei der Tour Transalp, wo man das selber irgendwie macht. Die werden zum Beispiel mal in einem Stück Fahrradschlauch an der Gabel befestigt und so. Gibt's dafür nicht eigentlich bessere Lösungen?
Also ich glaube, das mit dem Stück Fahrradschlauch ist die professionellste Lösung, die man machen kann. Natürlich kann man die irgendwie mit der Heißklebepistole ankleben oder sich irgendwie eine Carbonhalterung laminieren, was weiß ich. Das sieht man bei Startnummern ja auch. Aber dieser Latexschlauch, der macht das Ding halt dann nochmal so ein bisschen aerodynamischer. Ne? Wenn es da an der Gabel klebt, dann ist es so eine kleine Verkleidung, wo die Luft ein bisschen besser dran entlang strömt. Und ich glaube, das ist einmal eine ganz pragmatische, simple Lösung, die nichts kostet, die irgendwie in jedem Werkzeugkoffer vorhanden ist und die jetzt technisch, aus technischer Sicht, eigentlich ziemlich optimal ist, weil sie das Ganze ein bisschen glättet und quasi nichts wiegt.
Okay, ich habe das nämlich gesehen bei der Übertragung, bei der, die ich verfolgt habe. Und da musste ich natürlich sofort an dich denken. Vorher hatte ich eine Galerie durchgeklickt, da hatte ein Fahrer oder die Mechaniker eines Fahrers, die hatten so Schraubenköpfe und so abgeklebt. Ja, also auch um da den Luftstrom irgendwie zu glätten. Und dann dachte ich mir, okay, so weit geht man also, Marginal Gains und sowas. Und dann pappt man sich aber trotzdem so einen Kasten da an die Gabel. Da habe ich mir gedacht, was würde Jens jetzt sagen, wie viel Watt kostet das?
Ja, der kostet wahrscheinlich so 2 Watt geschätzt. Der hängt ja nun wirklich vorne an der Gabel direkt am Wind. Aber er ist halt Pflicht, ja, und auch die Position ist Pflicht. Der muss vorne an der Gabel sitzen. Die meisten drehen ihn dann nach innen. Wenn kein Platz ist, muss er halt trotzdem außen sitzen. Das ist Reglement. Das ist vorgeschrieben von der UCI, wo das Ding sitzen muss. Deswegen kann man da nichts machen. Und es ist ja am Ende Chancengleichheit, weil jeder hat das Ding da dran. Und nur über dieses Teil findet man halt raus, wer der Schnellste war.
Und ich lerne, der Fahrradschlauch ist gar nicht so eine schlechte Idee.
Der Fahrradschlauch ist in vielerlei Hinsicht gar nicht so eine schlechte Idee, genau.
Ja, ja, der erlebt jetzt an vielen Stellen am Fahrrad sein Comeback. Und das freut manche Leute in diesem Podcast sehr. Zu Recht. Es gibt ja aber auch noch eine andere quasi technische Regelung in diesem Jahr, ne, in dieser Saison. Also Rennräder und Komponenten müssen ja jetzt ganz anders zugelassen werden. Es gibt nicht mehr diese klassische Typenfreigabe für Rahmen zum Beispiel, sondern die werden alle mit so einem, ja, mit was werden die eigentlich versehen? Irgend so einem magischen Aufkleber, oder?
So könnte man das nennen. Da sitzt ein sogenannter RFID oder RFID-Chip drin, der ein Funksignal aussendet oder ein Funksignal. Man hat dann so ein Gerät und kann dann über Funk diesen Chip auslesen. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Und da ist dann irgendwie eine Nummer hinterlegt. So genau konnte es mir auch keiner sagen. Also die UCI-Kontrolleure, die sind quasi stumm. Und die Teammanager, die wissen manchmal auch nicht so genau, wie es funktioniert. Aber da sind dann Nummern hinterlegt, die anzeigen, dass exakt dieser Rahmen schon eine Kontrolle unterlaufen hat. Und die Teams, die müssen eben ihr gesamtes Material, was sie hierher bringen, vorher anmelden, was sie dann auch einsetzen möchten. Und wenn sie da was Neues einsetzen möchten, was sie vorher nicht angemeldet haben, dann müssen sie einen ziemlich komplizierten Prozess dafür durchlaufen. Viele nervt es hier ein bisschen, weil das ein irrsinniger bürokratischer Aufwand ist, weil das vieles, vieles erschwert, weil die Teams ja oft manchmal selber nicht genau wissen, was sie mitnehmen wollen im Vorfeld, sondern sich kurzfristig entscheiden. Und was das Blödeste dabei ist für die, man kann nichts ausprobieren. Also wenn jetzt irgendjemand mit einem neuen Helm herkommt, ein Sponsor, ein Hersteller oder ein neues Pedal oder ein Reifen oder was auch immer, dann ist es eigentlich verboten, das Ding zu montieren und auszuprobieren, sondern es muss alles vorher penibel angemeldet werden. Ja, das System ist erst hier in der Anfangsphase, es wird erstmal ausprobiert, es betrifft im Moment nur die Rahmen, die jetzt irgendwie so einen Aufkleber tragen. Man kann sich auch nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass irgendwie jede einzelne Komponente so einen Chip da irgendwie dran geklebt bekommt. Also wo soll man die bei einem Reifen hinkleben, fragt man sich schon als erstes. Und diese Excel-Listen zusammenzustellen, und diese ganzen Listen zusammenzustellen. Und ich meine, das ist halt also ein ganzer LKW voll mit Material. Und da geht's halt nicht nur irgendwie um die Komponenten am Fahrrad, sondern um jedes Trikot, um jeden Schuh, um jeden Helm. Ich weiß nicht, ob die Socken auch dabei sind, aber wahrscheinlich. Und also das ist auch noch eine Antwort auf die Frage, wo ich mich frage, was das eigentlich soll.
Das heißt, das Internet der Dinge ist so ein bisschen eingezogen. Was ich mich ja sofort frage, ist, was ist denn hier, wenn jemand aus Versehen mal in Gelb fährt, was ja durchaus mal vorkommt? Die haben ja dann auch oft irgendwie einen gelben Helm oder mal ein gelbes Fahrrad oder so. Das geht ja dann fast nicht mehr.
Das geht nur, wenn sie es vorher angemeldet haben. Es ist tatsächlich so, dass viele Teams sowas dabei haben, also zumindest Teams, die mit sowas rechnen. Ja, da hängt dann irgendwie ein großer Beutel mit gelben oder gepunkteten Helmen unterm Dach im LKW. Und sehr wahrscheinlich stehen irgendwo versteckt in den hintersten Ecken in Kartons auch lackierte Rahmen in grün, gelb und weiß mit roten Punkten. Da glaube ich schon, dass also diese Rahmen hatten sie schon immer mit, zumindest die Top-Teams. Und dann glaube ich auch, dass sie sowas vorher angemeldet haben. Aber wenn jemand wirklich überraschend ins gelbe Trikot fährt und gerne so einen Rahmen hätte, dann geht es tatsächlich nicht mehr. Also wir haben jetzt den Jay Hindley gestern gehabt, der ins gelbe Trikot gefahren ist, der heute dann halt auch einen ganz normalen Rahmen hatte und nur gelbes Lenkerband. Ich weiß nicht, ob er sonst vielleicht einen gelben vorbeigebracht bekommen hätte. Kann ich nicht sagen. Aber es wäre jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht gegangen.
Ja, wir hören gerade so ein sympathisches, was ist das? Zirpen. Ist es Zirpen, sagt
ja,
man dazu? Ein Vogelgesang
sagen,
im Hintergrund.
Es ist ein
Kannst
Vogel,
du erkennen?
Genau. Es ist keine Grille, es ist ein Vogel. Nee, erkennen kann ich die nicht. Ich weiß nicht, in welchem Baum er sitzt. Das sind hier Zickbäume. Deswegen, ich kenne mich auch ornithologisch nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen könnte, was es für eine Art ist.
Ja, du hast ja auch andere Fähigkeiten.
Genau, damit können wir uns ja noch beschäftigen, aber die Vögel sind ja offensichtlich wohlgesonnen in Frankreich. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt nicht so das Full-Press-Package sozusagen, ihr dürft nicht überall ran, aber ihr habt ja doch jetzt täglich, grabt ihr da einige Geschichten aus und auch ganz eindeutig Fotos aus der Boxengasse. Kennt ihr das Personal dann so, dass sie euch doch ranlassen? Habt ihr irgendwelche Tricks, dass es doch geht? Was ist da euer Weg, an die Geschichten ranzukommen?
Ja, also das Fahrerlager an jedem Start ist schon eigentlich immer ein guter Platz. Wo die Busse stehen, wo die Räder stehen, da sind die Fahrer dann auch drin. Mit so ein bisschen Geduld und dann einfach mal warten, da kann man dann manchmal schon was erreichen. Es ist natürlich Glückssache, ne? Ob die Leute dann überhaupt Lust und Zeit haben, mit uns zu sprechen. Und wir sind eben nicht irgendwie jetzt von der ARD oder von der Süddeutschen Zeitung, wo die Fahrer meistens schon kennen, sondern eben nur in Anführungszeichen von Tour. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, aber manchmal klappt es dann doch irgendwie mit einem kurzen Interview, wenn es nur drei Fragen sind. Und wen wir aber inzwischen ganz gut kennen, das sind die Mechaniker, die Teammechaniker. Mit denen müssen wir uns gut stellen und die können, glaube ich, uns auch ganz gut leiden, weil die wissen, dass wir nicht nerven, dass wir ihre Arbeit respektieren, dass wir nichts kaputt machen und dass wir keine blöden Fragen stellen. Und mit denen können wir schon ganz gut und über die kann man dann auch schon so manches erreichen. Ja, man kann auch manchmal irgendwie vielleicht an den Fahrer ran, wenn der einen guten Draht zu ihm hat. Das geht schon auch, ja.
Jetzt erzähle ich mal einen kleinen Schwenk aus meiner Jugend. Ich habe ja mal für eine niederländische Zeitung gearbeitet und so eine Frühjahrsklassikersaison mitgemacht. Und da war für mich das Spannende, dass bei Fahrradrennen im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Sportveranstaltungen es eben sehr, sehr schwierig ist, sich zu entscheiden, weil man hat ja diese wahnsinnig vielen Teams und man muss eigentlich vor und nach jeder Etappe sich so ein bisschen entscheiden, wo gehe ich heute hin, was ist mein Fokus, welches Team, welchen Fahrer will ich irgendwie haben und so. Und ich habe damals erlebt, das war damals ganz interessant bei den Frühjahrsklassikern, dass dann die Belgier haben die Belgier genommen, die Deutschen haben die Deutschen genommen und dann hat man sich danach angerufen und auch Details ausgetauscht. Gibt es sowas auch in der, ich sag mal, internationalen Technikszene oder kämpft ihr da für euch?
Nee, das gibt's nicht. Also da gibt's eigentlich auch echt wenige, die sich wirklich darauf konzentrieren, auf die Technik. Die meisten haben doch irgendwie einen sportlichen Fokus, was auch unser Glück ist, weil da, wo wir hinwollen, ist meistens frei und nicht viel los. Ja, und für den sportlichen Fokus würde es für uns auch echt schwer. Also wo wir dann wirklich beschränkt sind, das ist im Ziel. Wir dürfen nicht sehr nah an die Ziellinie ran. Wir dürfen maximal zu den Bussen. Und da einen Fahrer für ein Interview irgendwie zu erwischen, ist völlig aussichtslos. Also nach der Etappe irgendwie geht's vom Rad runter ab in den Bus. Da will keiner mehr Fragen gestellt bekommen. Direkt hinter der Ziellinie, wo dann entsprechend akkreditierte Journalisten und Fotografen noch hinkommen, da bekommt man eher noch die Chance, aber noch dahinter ist es aussichtslos. Aber das wollen wir auch gar nicht. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Wir suchen eigentlich eher so nach den Geschichten drumherum. Und was wir nach dem Zieleinlauf machen, ist abends in die Hotels fahren. Ja, da sieht man auch keinen Fahrer mehr. Die sind dann da beim Essen und bei der Massage unter der Dusche und dann im Bett. Aber wen man noch sieht, sind die Mechaniker, die bis Sonnenuntergang irgendwie draußen Räder waschen, Schläuche wechseln, irgendwelche Sturzschäden reparieren und sowas. Und mit denen unterhalten wir uns dann, ja. Finde ich auch spannender, muss ich sagen.
Ja, jetzt seid ihr, hast du vorhin gesagt, eine Woche schon unterwegs. Wie lange werdet ihr noch unterwegs sein?
Also
Gewesen sein, genau.
Also wir werden den Start der 11. Etappe noch mitnehmen im Zentralmassiv. Das heißt auch den Ruhetag in Clermont-Ferrand, wo wir auch nochmal die Chance haben, viele Hotels, die dort auch eng geballt auf wenig Raum sitzen, nochmal abzuklappern. Und das ist dann ziemlich genau die Hälfte. Ja, nach dem Start der 11. Etappe ziehen wir dann von dannen. Hat sich aus logistischen Gründen einfach auch angeboten, weil die Tour ja tief im Westen gestartet ist und dann jetzt so Richtung Osten fährt und von Zentralmassiv ist die Reise dann nach Deutschland nicht mehr ganz so weit.
Dann machen wir nochmal einen zeitlichen Sprung ganz an den Anfang. Da hat man ja im Fernsehen und auch auf Videos gesehen, dass die Basken ziemlich fahrradverrückt sind und da sehr, sehr professionell auch gleichzeitig irgendwie so die Leute angefeuert haben. Zumindest war das so der Eindruck und so ist es auch beschrieben worden. War das auch so an der Strecke, dass man das gemerkt hat, dass das ein ziemlich im positiven Sinne fahrradbeklopptes Völkchen ist?
Nein, kann ich echt nicht so bestätigen. Was ich viel gesehen habe, sind halt wirklich Hardcore-Fans, ne, mit Fahnen und Trikot und Anfeuern und so. Und das ist vielleicht auch das, was man dann am Streckenrand so gesehen hat und die dann wirklich exzessiv die Fahrer angefeuert haben. Aber so insgesamt muss ich sagen, dass im Baskenland die Stimmung eher verhalten war. Also so in den Etappenorten fand ich es auch schon echt einen merklichen Unterschied, wenn man von Spanien dann über die Grenze nach Frankreich gefahren ist. In Frankreich ist es in so einem Ort ein Volksfest. Egal, ob das Dorf oder Großstadt ist, da steht alles still, da fällt die Schule aus, da ist alles auf dem Bein und so. Und es war in Spanien nicht so krass. Da musste man dann irgendwie schon echt nah ranfahren, dass man merkt, okay, ja, ist klar, hier findet die Tour de France statt. Da ist dann nicht jeder auf den Beinen. Ja, so wie gesagt, so die Vollblutfans, die rasten da sicher aus, aber das tun die Franzosen auch. Vielleicht sind sie nicht so temperamentvoll, aber ich habe den Eindruck, in Frankreich interessiert es deutlich mehr Leute als in Spanien.
Würdest du so weit gehen, dass die Dänen fahrradverrückter waren als die Spanier?
Ja.
Oder die Basken?
Ja. Würde ich sagen, in Dänemark war auf jeden Fall mehr los. Es war mehr, es brodelte mehr, es steckte mehr Energie drin. Es waren viel mehr Straßen geschmückt. Es sah auch alles so lange vorbereitet aus, als hätte man sich ein Jahr lang gefreut. Das habe ich in Spanien ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Die vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, war ich da ein wenig enttäuscht, kann man sagen.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Du hast ja einen Vergleich, ne? Du machst das schon viele Jahre. Wenn ich es aber richtig überblicke, bist du selten so lang unterwegs gewesen in Begleitung der Tour de France. Jetzt hast du da also eine ziemlich lange Dienstreise und mal abgesehen von wirklich Radsport und Radtechnik und Fahrern und so, was gefällt denn dir bisher am besten auf der Dienstreise? Wie ist denn das für dich?
Die Länge, das muss ich ganz klar sagen. Also auch die Ausstattung, darf ich jetzt mal sagen. Wir haben seit vielen Jahren mal wieder so ein richtig voll ausgestattetes Wohnmobil bekommen, wo wir drinnen kochen können, wo wir wirklich drinnen wohnen können und nicht nur ein VW-Bus und ein Zelt. Und tatsächlich die Länge, weil das macht dann auch was aus. Wir waren vorher immer so eine Woche, ne? Mal 5 Tage, mal 7 Tage. Aber dann sind wir meistens abgereist. Man hat dann auch eigentlich den technischen Kram auch erfasst. Aber was dann hier so passiert ist, dass es immer weniger Leute werden, die mit diesem Tross mitreisen. Also am Start sind es wahnsinnig viele, irgendwelche Prominente werden da eingeladen, Sponsoren sind alle da. Es ist unfassbar voll. Dann wird es so sukzessive weniger, bis dann am Ziel wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele da sind. Aber der Tross, der hier jetzt so mitreist, das ist so der engste Kreis, ne? Das ist dann irgendwie so Family und dann wird die Stimmung auch gelöster und es ist auch nicht mehr so kompliziert. Es wird nicht mehr so viel abgeschirmt. Und das ist schon irgendwie, ja, das ist ein gutes Gefühl. Also man hat das Gefühl, man gehört, oder man hat noch mehr das Gefühl, man gehört dazu, zu dieser ganzen Karawane. Gibt dann Ordner, die man jeden Tag wieder sieht, die einen dann auch schon mit Lächeln begrüßen und ja, Teammitglieder, Fahrer, Pressekontakte, die dann irgendwie zwischendurch, hallo, wie geht's und sowas. Sowas gibt es in den ersten Tagen gar nicht. Und das wird halt, je länger die Tour dauert, desto mehr schweißt es zusammen. Und das ist ganz lustig anzusehen, finde ich.
Ja, ich freue mich gerade, denn ich höre relativ deutlich raus, dass es dir gut geht. Das finde ich gut, denn das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war auf der Eurobike und da hatte ich ein bisschen einen anderen Jens vor mir.
Ja,
wir wollen jetzt nicht die Stimmung killen bei dir oder irgendwie brechen, aber wir wollten dich trotzdem noch fragen, so nach einem kurzen Eurobike-Fazit, falls du dich an dieses Ereignis noch erinnern kannst, jetzt nach einer Woche Tour de France.
Kaum noch, aber frag. Ach so, allgemein.
Ja, okay, an was kannst du dich erinnern? An was kannst du dich erinnern?
Ich kann mich erinnern an ein riesiges Gelände mit riesigen Hallen und unfassbar langen Laufwegen, bei der man die Sportgeräte wie die Nadel im Heuhaufen suchen musste. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist so ein Eindruck, der hängen geblieben ist. Diese Messe, dieses Gelände ist irgendwie, keine Ahnung, für Fahrrad nicht gemacht. Ich habe mal gesagt, man fühlt sich, als würde man mit einem Fahrrad auf einer Autobahn fahren, weil das irgendwie viel zu groß ist und so steril. So, das war natürlich in Friedrichshafen irgendwie alles so eingegroovt, ne? Das war wie so ein Zuhause, das kannte man. Das ist dort jetzt anders, deutlich anders. Und was halt dort immer mehr im Vordergrund steht, ist so, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber so dieses Elektromobilität und Mobilitätswandel und irgendwelche Konzepte vom Lastenrad bis zum LKW, die nehmen dort viel mehr Platz ein, als es bislang der Fall war. Und das wird sich wahrscheinlich wird es noch mehr. Und das Sportgerät wird dort immer mehr zur Nische. Und das finde ich so mit meinem Interessenskreis und mit meiner Position halt so ein bisschen schade. Aber ist halt so.
Das heißt, wenn ich das zuspitzen darf, du hast es ja die letzten Jahre auch schon so ein bisschen beschrieben, dass das Sportgerät, ich nenne das jetzt mal so, wie du das gerade genannt hast, immer weniger präsent wird und dass dafür die ganzen Themen Elektromobilität und so weiter immer wichtiger werden. Du würdest schon sagen, das ist ein Trend, der sich noch weiter verstärkt hat jetzt mit dem neuen Ort?
Ja, finde ich. Also ich finde, da gab es in den letzten zwei Jahren in Frankfurt auch so eine richtige Welle nochmal. Das steht dort so klar im Vordergrund, dass, ja, wie gesagt, dass man die anderen Sachen wirklich suchen muss. Und das hat natürlich auch was Gutes, ne? Es ist wichtig, dass da irgendwie was vorangetrieben wird, dass da irgendwie Kongresse sind, Leute sich zusammenfinden, drüber diskutieren, Konzepte entwickeln, weiß ich nicht. Das ist natürlich alles wahnsinnig viel wichtiger als das Sportgerät. Aber man kann das auch schade finden.
Mir fehlt da was.
Weiß ich nicht. Ja, mir fehlt natürlich was, aber vielleicht auch, weil ich's so gelernt habe oder weil ich so gewohnt bin, dass das Fahrrad, zumindest auf einer Fahrradmesse, wo da irgendwie Technik präsentiert wird und Entwicklung vorangetrieben wird, dass da das Fahrrad als Sportgerät im Vordergrund steht und dann irgendwie Technologien an Alltagsräder weitergegeben werden. Das ist halt jetzt abgekoppelt voneinander. Ja, das entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Das ist alles mit Elektro, mit Ladekapazitäten ohne Ende. Da kann man Kinder, Kühlschränke, was weiß ich nicht, alles draufladen. Der Transport der letzten Meile und sowas. Das hat alles mit Radsport halt null nichts mehr zu tun. Da fehlt die Verbindung und man kommt sich da so ein bisschen, ja, an die Wand gedrängt vor.
These: Die Eleganz des Sportgeräts mit diesem gebogenen Lenker und all seiner Spielarten, die ist am Ende so wirkmächtig, dass die vielleicht dann doch wieder irgendwann in so manchen der beschriebenen anderen Bereiche Einzug halten wird. Also, ne, so, ich denke so an dieses SUV-E-Bike und so, wo ich das Gefühl habe, da geht jetzt so eine Welle durch, aber wenn ich mir den Gegenstand anschaue, dann ist der in den meisten Fällen, der sieht schwer aus, der kann sicher einiges, aber wahrscheinlich hat er zu viel Kraft, zu viel Gewicht. Und ich glaube ja dann schon irgendwie dran, dass so ein Gegenstand, der ist dann noch nicht fertig. So, das muss ja auch schön anzuschauen sein. Und manche Sachen dort sind das definitiv nicht. Also ich will dir gerade ein bisschen Hoffnung machen fürs Sportgerät.
Ja, also ich habe auch keine Angst, dass das Sportgerät ausstirbt. Ich frage mich nur, ob das noch der richtige Platz dafür ist oder ob man das irgendwie nicht langsam trennen sollte. Das Rad als Sportgerät oder das Rennrad, das hat jetzt, um mal extrem zu werden, mit so einem Mini-LKW, wo irgendwie eine Vierteltonne so eine Europalette hinten drauf passt für die letzte Meile, um da Pakete auszufahren, wirklich fast nichts mehr zu tun. Außer, dass es zwei Pedale dran hat. mehr ist es halt wirklich nicht mehr. Und das ist halt auch völlig andere Technologie, ja. Irgendwie so Neigetechnik, riesenfette Reifen, dicke Elektromotoren und was es da nicht alles gibt. Ich wüsste nicht, wo da die Verbindung wieder geschaffen werden könnte. Also welche Technik man von dem einen Rad auf das andere Rad übertragen könnte. Deswegen interessiert es mich vielleicht auch nicht mehr so.
Ja, ist nur so eine Spielerei für mich. Ja. Dass ich glaube, dass so ein Gegenstand, wenn er richtig gut ist, so, ne, also die Sachen, die wirklich gut funktionieren, das sind halt einfach auch ästhetisch und so formal ästhetisch, wie man da, glaube ich, sagt, einfach oft schöne Dinge. Aber ich will das jetzt gar nicht hier dich mit meinen Privatthesen und Ideen irgendwie weiter belästigen. Trotzdem will ich dich noch kurz fragen. Du hast gesagt, man muss ja das Sportgerät wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Gibt es eine Nadel, die dir am besten gefallen hat, dich beeindruckt hat? Also hast du sowas wie ein Highlight, wo du sagst, das fand ich cool?
Da muss ich auch ein bisschen überlegen. Naja, schon, ja. Also es gab einen Riesenstand und das ist natürlich eine Entwicklung, die so ein bisschen drüber steht. Es gab einen Riesenstand von der Firma Carbon Team, die seit nicht allzu langer Zeit Carbonrahmen im wirklich in großen industriellen Maßstab in Portugal herstellen und eben nicht mehr in China oder Taiwan. Und das finde ich grundsätzlich mal gut. Da steckt auch ein deutscher Kopf dahinter. Das ist hochmoderne Technologie. Und da geht es auch nicht nur um Carbon. Da steht auch schon so eine riesige Alurahmenfabrik, die in Europa Alurahmen für Fahrräder baut. Und man arbeitet so an der, also von Asien wieder unabhängiger zu werden. Und das fand ich jetzt an der Messe auch irgendwie ganz spannend anzusehen. Weil was man von Fahrradmessen halt auch kennt, sind unfassbar viele asiatische Aussteller, die man noch nie gehört hat und noch nie gesehen hat, die aber irgendwie hier diesen kompletten Fahrradmarkt versorgen. Und die sind da natürlich immer noch da und dann so ein Leuchtturm, der stand da irgendwie auch direkt in der Mitte, mittendrin. Das fand ich mal ein Zeichen und das finde ich auch irgendwie ein zukunftsweisendes, gutes Zeichen. Das hat mir gefallen, ja. Und die haben auch ein ziemlich populäres Rennrad gebaut, das neue Simplon, eine österreichische Marke, wird, glaube ich, ein ziemlich populäres Rad, was auch relativ oft verkauft wird und eben aus Europa kommt. Das gab's lange nicht.
Jens Klötzer mit einem sehr umfassenden Rückblick auf die Eurobike und die erste Woche bei der Tour, wo er mit seinem Kollegen unterwegs war, mit dem Kollegen Julian Schulz, und guckt, was da so passiert, auch mal am Rande, gerade natürlich unter mechanischen und technischen Aspekten. Wir danken sehr für diesen sehr, sehr umfassenden Einblick und wünschen noch für die Tage, die noch vor dir und vor euch stehen, viele Erkenntnisse, viel Spaß und gerne auch süße Hunde.
Das, und eine richtig gute Bolognese, Jens.
Die werden wir haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wieder in Leipzig.
Auf jeden Fall. Bis dann. Lasst euch gut gehen. Schöne Grüße und genau. Auf dass es weiter so schön für dich ist. Ciao.
Dankeschön. Ciao. Bis bald.
Au revoir.